Brauchen die Menschen Moral? 10 Thesen gegen die herrschende Klassenmoral und für die Solidarität der Lohnabhängigen. Ein Vortrag von Bodo Gassmann. Moral ist in aller Munde. Ständig wird Moral gefordert oder ihr Mangel beklagt. Keine Talkshow ohne Moralisieren. Selbst ihre Kritiker halten alle paar Jahre Vorträge über die ideologische Funktion der Moral oder beschimpfen andere als Gutmenschen. Längst gilt nicht mehr, Jugend kennt keine Tugend. Gerade unter der Masse der Jugendlichen ist moralisches Bewerten in. Man hat es dann einfacher. Man braucht sich nicht genau um die Sache zu kümmern, wenn man sie sofort moralisch bewertet. Moral wird überall gefordert. Wenn der Beschäftigte nicht pünktlich am Arbeitsplatz ist, meckert ihn sein Chef an. Wenn einer faul ist, fliegt er aus dem Betrieb. Wenn jemand andere Mitarbeiter mobbt, dann mindert das die Leistung und er wird abgemahnt. Wenn durch Fahrlässigkeit ein Unglück passiert, wird es mediengerecht serviert und die Leute sagen, wie schrecklich. Selbst Kriege werden mit Moral gerechtfertigt und allein moralisch kritisiert. Im Folgenden werde ich 10 Thesen zur Moral aufstellen und diese erläutern. Dieser Vortrag ist in 2 Teile gegliedert. Der erste Teil beschäftigt sich mit einer Kritik der herrschenden Moral und der zweite Teil geht auf die Moral des Widerstandes ein. Zunächst zum ersten Teil, Kritik der herrschenden Moral. Meine erste These ist, die kapitalistische Gesellschaft braucht Moral. Jedes Handeln, das einen anderen Menschen betrifft, jedes Handeln, das sich auf eine Gemeinschaft bezieht, jedes Handeln im arbeitsteiligen Produktionsprozess hat eine moralische Dimension. Es wird danach beurteilt, ob es anderen nützt oder schadet, erfreut oder missfällt, gut oder schlecht ist. Diese Beurteilung von Handlungen ist Moral. Und wenn ich von vornherein eine solche Beurteilung in mein Handeln einbeziehe, dann wirken moralische Prinzipien. Jeder einzelne Mensch, jede Gruppe, jede Gesellschaft verfolgt eine Vielzahl von Zwecken, aus denen Handlungen folgen. Die Qualifizierung dieser Zwecke und der Handlungen, die daraus folgen, als moralisch oder unmoralisch, sagt etwas aus über die Verträglichkeit meines Handelns mit dem Handeln anderer Menschen. Insofern gibt es keine sozial bedeutenden Zwecke und Handlungen, die nicht unter der Moral stehen. Das Entscheidende ist nun nicht, dass ein Handeln beurteilt wird, sondern mit welchen Maßstäben, Kriterien und Prinzipien, unter welchen Bedingungen dies geschieht. Und wenn ich solche moralischen Kriterien habe, die begründbar sind, muss ich immer auch fragen, ob die Bedingungen des Handelns überhaupt die Verwirklichung vernunftbestimmter Handlungen erlauben. Vernunftbestimmt sind die Zwecke und Handlungen, die allgemein einsehbar sind und die deshalb ein friedliches Zusammenleben der Menschen ermöglichen könnten. Diese allgemeinen Überlegungen müssen auf die gegenwärtige Situation bezogen werden. Die kapitalistische Marktwirtschaft erscheint als eine ungeheure Warenansammlung. Die Waren stellen sich aber nicht von selbst her und tragen sich nicht von selbst zum Markt. Dazu bedarf es der Menschen, die mit Bewusstsein und freiem Willen begabt sind. Damit diese Menschen auf mehr oder weniger kreative Weise immer auf die gleiche Art funktionieren, bedürfen sie einer gewissen Festigkeit ihres Willens und ihres gesamten Charakters, eine Festigkeit, die durch moralische Erziehung hergestellt und durch das moralische Gewissen mit entsprechendem Druck abgesichert wird. Zu dieser Moral gehören Pünktlichkeit, Pflichtbewusstsein, Zuverlässigkeit, Teamgeist, Sorgfalt im Umgang mit den Arbeitsmitteln und so weiter. Auch die Verträge, auf denen die Marktbeziehungen beruhen, müssen eingehalten werden. Wenn viele ihre Verträge nicht einhalten würden, wären die Gerichte völlig überlastet. Staatlicher Zwang reicht eben nicht aus, um die Vertragspartner zum Einhalten ihrer Abmachungen zu zwingen. Sie müssen von sich aus, aus eigenem Antrieb, die Regeln einhalten wollen. Kurz, die kapitalistische Marktwirtschaft könnte nicht funktionieren ohne Moral. Sie bedarf der Moral wie ein Getriebe das Öl braucht. Zweite These. Die gesellschaftlichen Verhältnisse sind genauso unmoralisch, wie die Moral der Menschen widersprüchlich ist. Unter dem Inhalt der Moral sollen zunächst nur die gängigen Vorstellungen verstanden werden, die unser Handeln heute bestimmen sollen, also nicht das, was man unter Vernunftmoral versteht. In dieser Gesellschaft gibt es zwei große Gruppen von Menschen. Die einen leben von dem Verkauf ihrer Arbeitskraft, sie sind Lohnabhängige. Die anderen leben von ihrem Vermögen, den Dividenden, Zinsen oder Mieteinnahmen, die sie aus ihrem Eigentum erhalten. Die einen produzieren einen Mehrwert, den sich die Vermögenden kostenlos aneignen. Die Lohnabhängigen, das sind 90% der Bevölkerung, schaffen also ökonomische Werte, die ca. 10% der Bevölkerung umsonst einstecken können. Die einen werden also ausgebeutet und die anderen sind Enteigner. Der Anarchist Pierre Proudhon hat im 19. Jahrhundert gesagt, Eigentum ist Diebstahl. Das ist nicht ganz genau. Es müsste genauer heißen, Kapitaleigentum ist Diebstahl. Wir haben also heute eine Situation, in der die Moral der Lohnabhängigen den Diebstahl der Vermögenden erlaubt. Bedenkt man, dass die Kapitaleigner immer reicher werden, während die Lohnabhängigen bestenfalls ein paar mehr Konsumgüter ergattern können, dann wächst auch die Macht der Kapitaleigner über die Nichtbesitzenden. Man kann es auch so ausdrücken. Die herrschende Moral, wie zum Beispiel du sollst nicht stehlen, sichert eine Eigentumsgesellschaft ab, die den Diebstahl von Mehrwert systematisch erlaubt. Da die Lohnabhängigen diese Art Moral wenigstens zum Teil verinnerlichen müssen, wollen sie eine Arbeit finden, entsteht in ihnen ein Widerspruch zwischen ihren objektiven Interessen, nicht ausgebeutet zu werden, und der verinnerlichten Herrschaftsmoral. Verinnerlichen die Menschen die herrschende Moralvorstellung umstandslos, dann werden diese in ihnen zu inneren Feinden. Dritte These. Die herrschende Moral ist die ideelle Existenzbedingung der Herrschenden. Stellen Sie sich vor, das Gebot, du sollst nicht stehlen, gelte nicht mehr. Jeder könnte dem anderen wegnehmen, was er wollte. Da es aber bei der großen Mehrheit nicht viel zu holen gibt, wer klaut schon eine Zahnbürste oder einen Kleinwagen, müssten vor allem die Vermögenden um ihr Eigentum fürchten. Was sich wirklich lohnt zu enteignen, ist nicht die teure Stereoanlage, sondern das Aktiendepot. Nicht der teure Mercedes, sondern die Eigentumstitel über Ländereien, Fabrikhallen, Maschinen und selbstverständlich das Bankkonto. So lässt Brecht seiner Figur Mackie Messer sagen: Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was der Raub einer Bank gegen die Gründung einer Bank? Wenn also das Gebot, du sollst nicht stehlen, nicht gelte, hätten die Vermögenden viel mehr zu fürchten als etwa Menschen vom Serviceingenieur bis zum Obdachlosen. Was über das Diebstahlsverbot gesagt wurde, gilt für die ganze bürgerliche Moral. Ohne Moral kann die gegenwärtige Eigentumsgesellschaft mit ihren Klassenunterschieden nicht existieren. Die moralischen Gebote und Verbote sind also Säulenvorschriften der Klassenherrschaft. Ihre moralischen Regeln sind die ideelle Existenzbedingung der herrschenden Klasse, wie Karl Marx sagt. Andererseits fällt es der vermögenden Klasse, die von ihrem Kapital lebt, viel leichter, ihre Moral, ihre ideelle Existenzbedingung auch einzuhalten. Jedenfalls, wenn man von deren Widersprüchen absieht und unter normalen Umständen, nicht wenn sie mal wieder einen Faschismus zu Hilfe holen muss. Entgegen dem Schein, den die bürgerlichen Massenmedien verbreiten, halten sich die oberen 10.000 eher an ihre Moral als die unteren Klassen. Das zeigt cum grano salis auch die Kriminalstatistik. Da die Massenmedien sich aber auf jeden Skandal bei Prominenten stürzen, entsteht der Eindruck, als ob Kriminalität und Unmoral in der herrschenden Klasse weit verbreitet wären. Fernsehserien wie Dallas oder Columbo suggerieren ebenfalls, dass Kriminalität bei den Vermögenden angesiedelt wäre. Der moralische Spießer, der die Welt nur aus seinem Fernsehsessel wahrnimmt, kann sich dann an die Brust klopfen und sich als moralischer Mensch fühlen. Tatsächlich aber haben die Vermögenden es gar nicht nötig, gegen ihre Moral zu verstoßen. Für die armen Leute aber gilt immer noch der Satz: Not kennt kein Gebot. Das wiederum nutzen Politiker aus, um gegen sogenannte Sozialschmarotzer vorzugehen, damit sie von ihrem Auftrag ablenken können, den großen Diebstahl am Mehrwert abzusichern. Vierte These: Die Erfindung der Moral sollte in der antiken Gesellschaft Gewalt vermindern. In der Steinzeit gab es keine Moral. Die Menschen hatten ihre teils unbewusste Sitte, die das Zusammenleben der Horde gewährleistete. Moral als bewusstes Regelwerk oder als formulierte Säulenvorschrift, die dem tatsächlichen Verhalten zumindest teilweise entgegenstand, wurde erst mit der sozialen Teilung der Gesellschaft in Herrschende und Beherrschte erfunden. Moral ist also noch sehr jung in der Menschheitsgeschichte, etwa 3000 Jahre alt. Erste Ansätze zu einer solchen Moral gibt es im alten Ägypten als Moral der Spruchweisheit, dann in Altisrael. Die Sprüche Salomons sind ein Beleg dafür. Diese ersten Formen der Moral richten sich in erster Linie an die Beamten, damit diese zuverlässig die Befehle des Königs ausführen. Erst ansatzweise im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, durch die 10 Gebote, wird die Moral systematisiert und verallgemeinert. Aber erst im antiken Griechenland wird sie zu einem Regelwerk, das alle Lebensbereiche umfasst, das auch den Anspruch hat, allgemein gültig begründet und deshalb für alle verbindlich zu sein. Der große Vorteil der Moral für das Kollektiv der Herrschenden, das heißt derjenigen, die vom Mehrprodukt der abhängigen Bevölkerung leben, liegt auf der Hand. Die Herrschenden brauchen nicht jede ihrer Maßnahmen mit Gewalt durchzusetzen. Sie können von dem verinnerlichten Zwang bei ihren Untertanen ausgehen, die bestehende Ordnung zu akzeptieren. Die Moral ist dieser verinnerlichte Zwang. Eine solche Moral, wird aber von der abhängigen Bevölkerung, von Bauern, Handwerkern bis zum Sklaven, nur verinnerlicht, wenn sie eine gewisse Plausibilität hat. Allgemein gilt. Das zwingt auch die Herrschenden dazu, sich an ihre Moral zu halten, um das Gleiche von ihren Untertanen fordern zu können. Letztlich aber ändert diese Selbstzähmung des Kollektivs der Herrschenden nichts an dem Zweck der Moral. Sie soll das Herrschaftsverhältnis stabilisieren und den offenen oder verdeckten Bürgerkrieg in der Polis verhindern. Immerhin hat eine solche Moral tatsächlich eine gewisse Plausibilität, insofern es zu der Herrschaft von Menschen über Menschen keine Alternative gab. Dies galt bis zum 18. Jahrhundert. Mit der Entwicklung der Produktivkräfte seit der kapitalistischen Industrialisierung im 19. Jahrhundert wird aber Herrschaft immer überflüssiger. Konnte man sie früher als notwendig ansehen für den Fortschritt der Kultur, so ist heute auch kultureller Fortschritt ohne Herrschaft und Ausbeutung der Lohnabhängigen möglich. Ja, die herrschaftlich verfasste Gesellschaft, die von dem automatischen Subjekt, genannt Kapital, regiert wird, hat es so weit gebracht, dass sich die Menschheit aufgrund dieses blinden, aggressiven Mechanismus selbst zu vernichten droht. Man denke nur an die Atomwaffenarsenale, die sich nach dem Ende des Kalten Krieges kaum verringert haben. War also die Moral einst ein Mittel, Gewalt in der herrschaftlich verfassten Gesellschaft abzubauen, so ist heute die bürgerliche Moral des Mitmachens ein Sargnagel der Menschheit. Fünfte These. Es gilt der Satz, moralisieren ist unmoralisch. Die Kritik am Kapitalismus ist bekannt. Seit 150 Jahren kann jeder die Marx'sche Kapitalanalyse lesen oder sich einfach über die leichenträchtige Dynamik der kapitalistischen Wirtschaftsweise im Geschichtsbuch kundig machen. Wer über den Faschismus redet und nicht den Kapitalismus thematisiert, hat nichts begriffen. Damit die Menschen nichts über ihre Gesellschaft begreifen, hat sich eine ganze Bewusstseinsindustrie gebildet. Die Macher dieser Industrie, die prokapitalistischen Ingenieure der Seele, verordnen den Menschen neben aller sinnlichen, bunten Ablenkung die Vernebelung durch das Moralisieren. Nichts wird gesendet, was nicht zugleich moralisch bewertet wird oder der moralischen Bewertung durch die Zuschauer anheimgestellt wird. Diese Art des Moralisierens ist selbst unmoralisch, wie schon Nietzsche erkannt hat. Denn wenn ich eine Sache sofort moralisch bewerte, dann frage ich nicht mehr nach den Ursachen und Bedingungen, ja, dann brauche ich mir überhaupt keine Sachkenntnis aneignen. Das Urteil steht immer schon fest. Ich schaue aus der Perspektive eingebildeter idealer Werte auf meine Welt. Alles und jedes wird der moralischen Bewertung unterworfen, alles und jedes wird nicht mehr durch seine Gründe erkannt. Moral ist dann keine ideell ausgedrückte Existenzbedingung der herrschenden Klasse, sondern ein Mittel der Propaganda und der Verdummung. Die Menschen, die immer auch wissen wollen, warum etwas geschieht, warum diese Maßnahme, dieser Krieg notwendig sind, werden mit moralischen Werten abgespeist, anstatt mit den wirklichen Gründen. Die deutsche Regierung hat Jugoslawien bombardieren lassen, um die Menschenrechte zu schützen. Der US-Präsident überfällt den Irak, um den Terror zu bekämpfen. Der französische Präsident droht mit Atomwaffen, um den Frieden zu sichern. Diese Moralisiererei soll verdecken, dass es allein um Rohstoffquellen, Absatzmärkte, Kapitalanlagen, also um die Sicherung der Geschäftsbedingungen des Kapitals geht, also um die klassische imperialistische Funktion des Staates. Die aber ist unmoralisch, weil sie den anderen zum bloßen Mittel der Geschäftsinteressen macht. Ähnliches gilt für die Ausbeutung in der Gesellschaft, die durch Moralisieren verdeckt wird. Bereits unter dem Wort Ausbeutung stellt sich der durchschnittliche Sterbliche heute einen Peitsche schwingenden Aufseher vor, der auf den elenden Sklaven eintrischt. Dabei ist die kapitalistische Ausbeutung mit ethischem Management und moralischer Sinnstiftung weit effektiver als die frühere mit der Peitsche. Das liegt allerdings nicht nur an dem verfeinerten moralischen Fusel, sondern an den entwickelten Produktivkräften, die auch viel empfindlicher gegen Störungen sind, also ein subtileres moralisches Gewissen benötigen, als es etwa in der Antike die Erinnyen verkörperten. Moralisieren verschleiert also die Unmoral der gesellschaftlichen Verhältnisse. Sechste These. Erst kommt das Fressen, dann die Moral. Die plebejische Kritik an der bürgerlichen Moral. Gegen das Moralisieren und gegen einen moralischen Idealismus, der die Wirklichkeit verklärt, hat sich eine ganze Literatur engagiert. Sie nimmt eine plebejische Perspektive ein. Brechts Drei-Groschen-Oper, aus dem dieser Satz »Erst kommt das Fressen, dann die Moral« stammt, ist nur ein Beispiel. Dieser Satz möchte provozieren. Er sagt, schafft uns menschliche Bedingungen, dann können wir auch uns menschlich verhalten. Wer satt ist, braucht keine Lebensmittel stehen. Und Büchner lässt seine Figur Wojciech sagen, sehen Sie, wir gemeinen Leute, das hat keine Tugend, es kommt einem nur so die Natur. Aber wenn ich ein Herr wär und hätt einen Hut und eine Uhr und einen feinen Anzug und könnt vornehm reden, ich wollt schon tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein um die Tugend, Herr Hauptmann, aber ich bin ein armer Kerl. Zu was ein idealistischer Moralstandpunkt führt, der nicht mehr auf die Bedingungen des Handelns achtet, hat Brecht in seiner Heiligen Johanna der Schlachthöfe gezeigt. Johanna als Mitglied der Heilsarmee hat Mitleid mit dem Elend der Arbeiter auf den Schlachthöfen von Chicago. Als sie von einem Streik hört, der blutig enden könnte, will sie vermitteln zwischen den Bossen und den streikenden Arbeitern. Indem sie aber mit den Bossen redet, verrät sie die Absichten der Arbeiter. Die Bosse inszenieren einen Hinterhalt und töten einige Arbeiter. Auch Johanna kommt dabei um. Als Sterbende kritisiert sie ihre idealistischen Ansichten. Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht, und es helfen nur Menschen, wo Menschen sind. Ihr Tod wird anschließend von den Bossen als Märtyrertum einer mildtätigen propagandistisch missbraucht. Überhaupt lässt sich Brechts Werk als Moralkritik im Namen einer Gegenmoral lesen. In Der gute Mensch von Sichuan demonstriert er systematisch, dass man in der kapitalistischen Gesellschaft nicht moralisch sein kann, ohne untergebuttert zu werden, ohne seinen Unterhalt zu verlieren, ohne zugrunde zu gehen. Aber um sich gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse zu wehren, braucht man Selbstmoral, wenn auch eine andere. O ihr Unglücklichen, eurem Bruder wird Gewalt angetan und ihr kneift die Augen zu. Wenn in einer Stadt ein Unrecht geschieht, muss ein Aufruhr sein. Und wo kein Aufruhr ist, da ist es besser, dass die Stadt untergeht. Durch ein Feuer, bevor es Nacht wird. Die positive Bestimmung zu dieser negativen Provokation des plebejischen Bewusstseins heißt bei Brecht Freundlichkeit. Das ist eine praktische Tätigkeit für andere, Das ist Solidarität. Brecht lässt seiner Figur Chanté sagen: Es gibt noch freundliche Menschen, trotz des großen Elends. Besonders die wenig zu essen haben, geben gern ab. Wahrscheinlich zeigen die Menschen einfach gern, was sie können. Und womit konnten sie es besser zeigen, als indem sie freundlich sind? Bosheit ist bloß eine Art Ungeschicklichkeit. Wenn jemand ein Lied singt oder eine Maschine baut oder Reis pflanzt, das ist eigentlich Freundlichkeit. Damit ist der erste Teil beendet. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie den zweiten Teil ebenfalls hören möchten.